Ich gebe es ehrlich zu, ich schlich barfuß die Treppe hinauf. Und dort lehnte sie, Gudrun. Und der mit ihr etwas zu tun versuchte, was ich in solch konkreter Ausführung noch nicht mal geträumt hatte, das war mein treuer Freund Hubert. Ich hatte das Gefühl, meine Seele würde durch Mutters Wringmaschine gedreht. Ich machte eine Bewegung und setzte mich irgendwohin rückwärts in die Tasten und sämtliche Register der Orgel. Es gab einen schrecklichen Misston, der die Dohlen in panischer Angst aus dem Turm jagte. Naja, und dann sah ich noch, wie sie aufsprang und davon rannte, während Hubert sich mit einfältiger Miene vorsichtig an mir vorbeidrückte.
Seine erste Liebe Gudrun und sein bester Freund Hubert. Eine der Erinnerungen von Wilki, eines Mannes um die 50, der in das Dorf seiner Jugend zurückkehrt, nach 36 Jahren. Es ist nicht die einzige Schramme, die Wilki von damals noch hat. 2 Zentnersäcke voller unausgegorener Gefühle, wird er an einer Stelle sagen. Und damit sind wir mittendrin in der Geschichte, die Sie heute bei Aus den Archiven hören werden. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Margarete Wohlan. Der Autor des Hörspiels ist Rolf Gummlich und er erzählt über eine Nachkriegsjugend auf dem Land, in der sogenannten Zone. Ein fiktives Dorf in Sachsen, Lobedanz, Ende der 40er Jahre. Es könnte seine eigene Geschichte sein. Gummlich ist Jahrgang 1932. Als die Sendung 1982 im Berliner Rundfunk lief, war er also 50 Jahre alt und lebte in der DDR. Gehen und Kommen hat er seine Sendung genannt. Sie werden sehen, ein ziemlich passender Titel.
Genau genommen bin ich über meine eigene Vergangenheit gestolpert. Und die war wohl so sparrig, dass ich mir sogar den Arm gebrochen habe. Himmel, Arsch und Zwirn. Symbolisch gesehen. Natürlich war es in Wirklichkeit ein Schlagloch in der Lobedanzer Dorfstraße. Außer mir hätte bequem noch ein Trabi reingepasst, ernsthaft. Aber das will ich uns nicht anlasten. Denn vor 35, 36 Jahren gab es dort auch schon die tiefsten Schlaglöcher weit und breit. Ich erinnere mich genau. Hinter den Schlaglöchern aber, und das ist viel wichtiger, begann ein einsames Grundstück. Hecken umstanden. Und dahinter wohnte Herma. Herma, die Enkeltochter von Hexenhermine. Naja, wer kann schon was für seinen Namen? Gewöhnlich jedenfalls sonnte sie sich an freundlichen Sommerwochenenden ohne alles, splitterfasernackt sozusagen. Im tiefen, unschuldigen, mädchenhaften Vertrauen auf die dichte, blickversperrende Hecke. Und wohl auch ein bisschen, weil sie in der einige Gucklöcher erahnte. So war das damals. Und weil ich blöd man dachte, es könnte heute noch so sein, machte ich einen langen Hals. Das war der Hergang. Tja, so ist das eben. Wer sich zu weit nach der Vergangenheit zurückreckt, übersieht mitunter die Löcher der Gegenwart.
Sie sind der Erste, den ich behandle, weil er persönlich mit dem Schlagloch kollidierte. Zu Fuß, meine ich. Stillhalten jetzt. Oh! Oh. Meist trifft's dort nur die Autos. Mm. Hinterachse, verbogene Felgen, oh, je. Achsschenkel. Achtung, wir müssen nochmal.
Verdammt, habe ich den Arm noch nicht klein genug gebrochen, Doktor?
Glatte Fraktur, wird keine Komplikationen geben.
Keine Komplikation? Ich bin in der Montagebrigade, was soll ich den Kumpel erzählen, ne?
Das würde mich auch interessieren.
Wie bitte?
Ja, ein Mann in den besten Jahren, leicht ergraut, springt vor einer Hecke in die Höhe. Was gab's denn dort hinter der Hecke?
Wollen Sie es wirklich wissen, Doktor?
Ja?
Ein nacktes Mädchen.
Sie sind wohl nicht von hier, was? Nee, das kann nicht sein. Sonst wüssten Sie, dass in dem Garten dort keine jungen Mädchen wachsen.
Und Sie sind noch nicht lange genug hier, Doktor, um zu begreifen, dass der Anblick einer Herma leicht 36 Jahre überdauert.
Herma? Hm? Was? Wirklich Herma?
Das ist wirklich ein verquaster Anfang. In das Vergangene hineinsteigen und sich gleich mal in Dornröschens Dornhecke setzen. Ausgerechnet. Der alte Bochhagen, Kader Bochhagen, hatte wohl doch ein bisschen recht. Hör zu, Wilki, meinte er, wenn die Rede darauf kam. Du kannst die Jahre auf dem Dorf nicht leiden, ich merke es an jedem Satz in deinem Lebenslauf. Aber was mal war, bleibt. Das gehört zu dir wie deine Halbglatze und dein blöder Bauch. Im Damals liegt zwar nicht alles, aber doch eine Menge für das Heute. Deshalb hatte ich dem Kombinat einen Tag gestohlen. 6 Jahre, nachdem wir vor Bochhagens Grab standen und froren wie die Eisheiligen. Leibhaftig. 18 Grad minus. 3 Mann aus der Transportbrigade hatten ihm das letzte Zuhause hacken müssen. Nee, Bochhagen hat's uns nie leicht gemacht. Ist natürlich auch wieder Unsinn. Ich bin in das Dorf gefahren, weil wir keine 30 Kilometer entfernt montierten. Weil es eben günstig war. Und weil jeder irgendwie seine Jugendzeit zurückhaben möchte. Zum Beispiel Herma, die bloße, ferne Schönheit. Oder vor Ostern im Waschhaus des Bauern den riesen Kartoffelkuchen, aus dem wir in der Mitte 10 mal 60 Zentimeter herausschnitten und so kunstvoll wieder zusammenschoben, dass es keiner merkte. Oder auch Blöckerernst, den ersten neuen Polizisten im Dorf. Man hatte ihm einen stattlichen Holzknüppel umgegürtet, hölzerne Autorität. Den Knüppel hat er in 5 Monaten künstlerisch verziert, geschnitzt, bemalt. Figuren der örtlichen Folklore angebracht, würde man heute sagen. Und länger als 5 Monate tat er ja auch nicht Dienst. Nein. Aber in der Zeit, und es war 46, 47 eine harte, hungrige Zeit, fürwahr, gab es im Ort viel weniger Karnickeldiebstähle und Feldfrevel als unter seinem natürlich viel strengeren Nachfolger. Ich glaube, selbst der Hungrigste hatte Mitleid, wollte ihm keine Ungelegenheiten machen und klaute nicht. Oder doch wenigstens im Nachbardorf. Man braucht nur die Augen zu schließen und alles ist wieder da. Ein bisschen erste Liebe und 2 Zentnersäcke voller unausgegorener Gedanken. Die Revolution in der löchrigen Hosentasche. Ich weiß noch, dass ich irgendwann einen Zipfel Knackwurst klaute, sie in die kucklöchrige Tasche steckte und prompt von einem Köter in den Oberschenkel gebissen wurde. Der war wohl noch hungriger als ich. Vor allem schneller. Aber es war der Hund eines Großbauern. Das verstand ich lange nicht. Heute weiß ich, der war genauso ein Ausgebeuteter wie ich. Nein, es war nicht richtig, in seine Jugend zurückkehren zu wollen und ausgerechnet mit Herma zu beginnen. Denn Hermas Großmutter Hermine war die Kräuterhexe. Die konnte gesund beten, Warzen wegpusten und Ischias lindern. Lehmann behauptete, bei ihm jedenfalls habe es geholfen. Er hatte immer linksseitige Beschwerden. Nach dem Besprechen hatte er sie rechts. Nein, Herma war kein guter Anfang. Ja, wenn es Psoch gewesen wäre. Der war immer mit der Nase vorn. Hubert Psoch.
Ich hab's gerade erfahren. Schon wieder ein Unfall dort. Ausgezeichnet. Tag, Doktor. Der wievielte nun? Der 5. So. Jetzt müssen Sie uns den Straßenbau bewilligen. Und außerdem...
Sag mal, du gemeiner Hund, machst du noch immer Geschäfte mit den Knochen deiner Mitmenschen?
Sagen Sie mal...
Herr Hubert.
Ich werde verrückt. Du, ich werde glatt verrückt. Du bist doch...
Wilkner. Der Wilke aus der Bruchbude am Dorfende.
Das kann alles nicht wahr sein.
Doch, doch.
Mensch, also das ist doch... 35 Jahre her.
36.
Doktor, also das musst du verstehen. Der Kerl hier, das ist mein bester Freund. 35 Jahre.
36.
36 Jahre habe ich ihn nicht gesehen.
Den besten Freund.
Ja, aber damals, Mensch, es gab nichts, was wir nicht gemeinsam gemacht hätten.
Mit einer Ausnahme, du Lump.
Was?
Gudrun.
Hörst du es, Doktor? Er ist immer noch eifersüchtig. Nach 35 Jahren.
36. Ich sah's zum letzten Mal. Ich muss das alles erst ordnen. Mann, ich wollte doch hier keine Tatortbesichtigung meiner Jugend veranstalten. Am wenigsten wollte ich mir die Knochen brechen. Verrückt ist das. Man kommt an, es ist zwar alles da, was man erwartet hat, und doch passt nicht mehr.
Hubert war auch kein guter Anfang. Ich erinnere mich noch an den Tag, als die MAS 3 Traktoren aus der Sowjetunion bekam. Die FDJ bildete Spalier. Dazu hatte ich nachdrücklich optimistische Gesichter verordnet. Sie hatten mich gerade zum FDJ-Sekretär gewählt. Na schön, eine besondere Ehre war das nicht. Die Zahl der Bewerber für diesen revolutionären Posten war nicht allzu bedeutend. Um ehrlich zu sein, ich war der einzige Kandidat. Hubert Psoch war ein Schuft und ein guter Freund. Wenn Lenin Theaterstücke oder Romane geschrieben hätte und nicht immerzu theoretisch-philosophische Werke, dann hätte er in Hubert Psoch den schwingschwankenden, gehobenen Kleinbauern reinsten Wassers in die Belletristik einführen können. Sagen wir so, Hubert war immer bedingungslos auf meiner Seite, wenn er nicht gerade auf der anderen war. An jenem Tag, an dem die Traktoren zu bejubeln waren, muss er wohl innerlich sehr zerrissen gewesen sein. Er stand direkt hinter mir, winkte und trat mir dabei heimtückisch kräftig in die Hacken. Ich pries also die Hilfe der ruhmreichen Sowjetunion mit etwas verzerrt fröhlicher Miene und sprang ihm anschließend kräftig auf die Zehen, worauf auch er mit dem Ausdruck gequälter Munterkeit in unsere Zukunft blickte. So also in etwa war unser Verhältnis.
Hör zu, Alter. Ich habe jetzt zu tun. Kann ich nicht aufschieben. Aber um 13:30 essen wir zusammen in der LPG-Küche, klar?
Mhm.
Na, an meinem Tisch. Unpünktlich. Bis dann also.
Große Ehre, mein Lieber. An seinem Tisch.
Was?
Vor Jahren hat er mal das schöpferische Arbeitsessen eingeführt. Naja, sowas ähnliches wie ein Rapport am Mittagstisch. Ökonomie der Zeit, Sie verstehen. Wer in Ruhe sein Essen haben will, stimmt schneller zu. Ich habe mir erzählen lassen, dass es bei uns Wirtschaftsfunktionäre gibt, die renitente Mitarbeiter sonntags vor dem Braten alarmieren, in die 12. Etage des Verwaltungshochhauses bestellen, vorher den Fahrstuhl stilllegen und anschließend über wichtige Entscheidungen befinden lassen. Das soll dann alles sehr schnell gehen.
Sie sind ein professioneller Schwarzmaler, was, Doktor?
Nein, das glaube ich nicht. Ich kenne nur die Auswirkungen. Zwei Brigadiere hatten nach einem halben Jahr Magengeschwüre und der Agronom litt an Durchschlafstörungen. Jetzt ist der Mittagstisch wieder nur ein Mittagstisch.
Einen Bart hatte er wie eine Pferdemähne. Modische Hosen unterm weißen Kittel. Aber neben der Tür ein paar mistige Gummistiefel. Den hatte ich unterschätzt. Und genauso wird ihn Hubert unterschätzt haben. Es gibt eine gewisse Sorte Leute, sagte immer Lunkenwaller Erwin. Erwin, der 1946 unser SED-Ortsvorsitzender wurde. Leute, die leisten nur was, wenn man sie allein laufen lässt, in völliger Freiheit. Die dürfen nie merken, dass man sie dauernd fest am Zügel hat. So einer ist Psoch. Und ich glaube, er weiß es sogar.
So. Den Rest erledigt die Oberschwester. Bitte schön. Den Gang lang. Das vorletzte Zimmer links. Und man muss nicht immer nach seiner Vergangenheit sprengen. Manchmal genügt auch schon ein Klopfen.
Ich kann's auf den Tod nicht ausstehen, wenn einer über mich lacht und er vergisst mir zu sagen, warum. Das Ambulatorium haben sie wohl auch erst 10, 12 Jahre. Zu meiner Zeit musste man sich 8 Kilometer auf dem Fahrrad abstrampeln, um zum Doktor zu kommen. Oder warten, bis dessen altersschwacher Opel P4 mal gerade fahrtüchtig war. Fahrtüchtig wurde er meist, wenn er ein paar Eier oder ein Stück Speck auf dem zersessenen Rücksitz hatte. Heute hält den Doktor in solch einem Fall höchstens einen langen Vortrag über optimierte Nahrung und gesunde Ernährung.
Vorletzte Tür links.
Herein.
Ja, naja, es ist nicht viel zu sagen, wirklich nicht. Seit ich die Lobedanzer Ortsgrenze überschritten hatte, war ich sowieso der Meinung,
die wildesten Abenteuer erlebt man nicht irgendwo im Dschungel, sondern hier.
Falsch, Wilki. Die größten Abenteuer erlebt man gewöhnlich mit sich selbst.
Hör mal.
Mach den Mund zu. Schließlich hast du mit mir gerechnet.
Was heißt gerechnet? Wegen dir habe ich mir fast den Hals gebrochen.
Ich fürchte, du hättest zusätzlich noch einen Schock gekriegt, wenn ich wirklich so, na, so dort hinter der Hecke gesessen hätte. Ich werde nämlich im nächsten Monat 51.
Ich glaube, Es würde sich heute noch lohnen.
Danke, Wilkie. Aber ich bin jetzt eine Respektsperson. Keiner würde sich von mir mehr eine Spritze verpassen lassen. Ich kenne doch meine Lobedanzer.
Ich auch.
Ich habe einen Kaffee gebrüht. Du nimmst doch einen. Mhm.
Hexen Hermine und Hexen Herma. Mutter schwor auf euren Hustenzaubersaft. Es sollen Krötenbeine drin gewesen sein.
Oh. Habt ihr damals eigentlich, ich meine, habt ihr oft dort an der Hecke gestanden?
Tja, naja, sozusagen.
Ehrlich?
Nicht oft. Nur wenn du dich gesonnt hast.
Setz dich hier hin, du Wüstling. Ich werde dir einen Gipsarm verpassen, dass du denkst, du schleppst einen Gullideckel mit dir herum. Ferkel. Und sowas habe ich mal besprochen.
Nun ja, der gesellschaftliche Fortschritt verläuft mitunter ziemlich knirschend und widerspruchsvoll. Die menschliche Erkenntnis auch. Es stimmt schon, dass Hermann mir mal die Gürtelrose besprochen hat. Das war sozusagen ihr Gesellenstück als Hexe. Diesbezüglich stand sie noch im Schatten ihrer Großmutter, die stets ein bisschen nach Kräutern roch und nach etwas Undefinierbarem, von dem Pastor Strohschein vermutete, es sei das Parfüm des Leibhaftigen. Wahrscheinlich kam Lunkenwaller Erwin, der sie selbst in der Natur einigermaßen auskannte, der Sache weit näher. Er sagte, frisch gemischter Zinsertee rieche immer so streng, wenn man ihn in der Pfeife rauche. Vor allem die schweißtreibende Mischung. Aber Hermine mit qualmender Pfeife wollte sich nun doch keiner vorstellen. Wie dem auch sei, eines Tages erwischte mich also die Gürtelrose. Dass es ernst stand, hörte und sah ich durch meine Fieberträume genau. Jemand orakelte, wenn die Rose um den Bauch herum zusammenwachse, sei es aus. Und es fehlte nicht mal mehr eine Handbreit. Zum ersten Mal sah ich auch, dass mein ständig wortkarger Vater ein sorgenvolles Gesicht hatte. Meine Geschwister sahen sowieso aus, als stünden sie mit barften Beinen im Eiswasser. Und meine Mutter fand immer wieder etwas anderes, Unsinniges zu tun. Der Doktor, der zu uns in die Bruchbude am Dorfende auch ohne Speckseite kam, weil Vater sich als Mechaniker auch auf Autos verstand, alte Opel P4 nicht ausgenommen, sah endlich ein, dass seine schwarzen Salben und Umschläge für die Katz waren und empfahl eine dringliche Konsultation bei der Hexen Hermine. Geteilte Verantwortung, das weiß ich heute, trägt sich nicht nur leichter, sie macht's auch leichter, anderen im Falle eines Falles die ganze Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Damals aber, mit 16, war mir nur klar, dass ein angehender, glühender Kommunist in den finsteren Rachen des Aberglaubens geworfen werden sollte. Niemals, schrie ich und sprang aus dem Bett. Ihr werdet das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Aber sie nahmen mein feierliches Bekenntnis als neuerlichen Ausbruch des Fiebers und mein Vater kämpfte sich durch bauchhohen Schnee zu dem heckenumstandenen Grundstück. Als ich irgendwann die Augen aufschlug, saß die Hexenhermine an meinem Bett. Aber, oh Wunder, sie war seltsam verjüngt, schwarzhaarig mit dunklen Augen, in deren endlose Tiefe man hineinfallen konnte. Sie hatte schmale, weiche Hände, noch ein bisschen ungelenk von der Kälte draußen, und die lagen leicht wie Schnee auf meinem Kopf. Oh ja, schön. Dann begriff ich plötzlich, was mir widerfuhr. Die schöne Hexe verwandelte sich zurück in die dürre, Pfeife rauchende Hexenhermine, die wild kichernd auf meiner Brust kniete und meinen Kopf mit einer eisernen Kette zusammenschnürte. Ich wollte aus dem Bett, aber überall schien ich festgeschnallt, zusammengeschnürt, angenagelt. Was blieb mir als die Macht eines ungebrochenen Geistes und Herzens? So widerstandslos sollten sie mich nicht haben. Ich begann zu singen, ja, ich schleuderte ihnen die Strophen eines alten Arbeiterliedes entgegen, während sie an mir ihr Zauberwerk verrichteten. Ich sang Brüder zur Sonne, zur Freiheit, alle Strophen, obwohl es damals noch ungewöhnlich war. Ich erinnere mich an Versammlungen, auf denen die zu singenden Lieder gedruckt den Materialien beilagen. Je nun, vielleicht kommt's mit daher, dass wir uns beim Reden nur sicher fühlen, wenn wir uns ein Blatt Papier unter die Nase halten können. An jenem frostklirrenden Winterabend jedenfalls sang ich mit Inbrunst gegen den praktizierenden Afterglauben an, nahm noch, ehe ich erschöpft entschlummerte, die Rückverwandlung der alten Hermine zur jungen, zärtlichen, nahen, ganz nahen Herma war und genas. Nun sage mir einer, was mich gesund machte. Erst viel später erfuhr ich, dass die Großmutterhexe irgendwo in einem Nachbardorf eingeschneit war und an ihrer Stelle die Enkeltochter gehext hatte.
Sag mal, kannst du eigentlich wirklich hexen?
Natürlich.
Und warum bist du dann Oberschwester in einem staatlichen Ambulatorium geworden und schmierst mit Gips herum, anstatt Zaubersprüche zu murmeln?
Man muss seine Grenzen kennen.
Klar, ist ja auch alles Mumpitz. Was denn sonst?
Klar, was denn sonst? Du, Wilki?
Ja?
Du hast da eine Warze auf dem Handrücken.
Ach, die haben sie mir schon dreimal verätzt. Kommt immer wieder, die... Nee, wag es nicht. Ich sage dir, puste nicht an mir rum. Du solltest dich schämen. Mittleres medizinisches Personal in einer aufgeklärten materialistischen Gesellschaft.
Beruhige dich.
Aber du hast es schon berührt, stimmt's? Du? Bist du eigentlich... Ich meine, bist du verheiratet?
Ich habe die silberne Hochzeit längst hinter mir.
Ich auch.
Und Kinder?
Zwei. Der Älteste fährt zur See, Hochseefischer. Aha. Der andere ist bei der Armee. Und du?
Eine Tochter.
Eine Tochter. Mensch, erzieh die bloß nicht auch wieder zur Hexe.
Zu spät. Sie ist auf dem besten Wege dazu.
Na bitte.
Sie macht gerade ihren Facharzt. Inneres. Ich sag doch, man muss seine Grenzen kennen.
Dorfstraße. Natürlich glotzten alle. Erstmal, weil da ein Fremder nichtstuerisch durch den Ort spazierte. Und zum anderen, weil der auch noch ein paar Kilo Gips mit sich herumschleppte. Unsere alte Glocke. In den letzten Kriegsmonaten, wenn es nachts Alarm gab, kletterte Pastor Strohschein jedes Mal japsend und ächzend ins Turmgebälk und hängte sich in die Seile. Alle in Lobedanz rechneten ihm das hoch an. Aber so wenig ihr Pastor wohl dem lieben Gott vertraute, so sehr vertrauten sie auf Churchills Sparsamkeit. Ein so kleines, unwichtiges 600-Seelendorf. Da hätte man ja auch gleich aus 10.000 Meter Höhe eine Hundehütte bombardieren können. Also schliefen sie weiter. Während ihr Seelenhirte in langen, wollenen Unterhosen unterm Talar unverdrossen die ehernen Töne zupfte. Ja, die Lobedanzer hatten schon immer die Gabe, sich alles zu ihrem Vorteil zurechtlegen zu können. Hubert Psoch, denke ich, führt das heute nur konsequent weiter.
Jetzt könnt ihr das Gastessen bringen.
Ich komme zu spät, was?
Nichts als Ärger habe ich mit dir.
Ja.
Bitte schön.
Danke. Okay. Na, nun gib schon den Teller her, na los. Ich schneide dir's klein.
Ja, am Knochen ist noch eine Menge dran.
Na, den nimmst du in die Hand. Eine funktioniert ja wohl noch, was?
Du bist noch immer ein guter Freund. Wie früher. Bist du auch ein guter LPG-Vorsitzender?
Was?
Na ja, ich frag ja bloß.
Das tut mir leid. Ich bin ein bisschen in Fahrt. Ich will gerade einem den Kopf waschen.
Das sieht eher aus, als wolltest du ihn abreißen.
Da ist einer, der wird eingeteilt als Fahrer für den Milchtanker. Mhm. Na, du weißt, was für eine Sache das ist. Fast wie Erdöl. Also fließt nichts mehr, stehen die Puddingkocher im Kindergarten still, die Schnuller schrumpfen ein. Mein Lieber, und dein Nachmittagskaffee bleibt schwarz. Milch ist ein Lebenselixier.
Na, komm doch mal zur Sache.
Was?
Ach so, ja. Also, er wird eingeteilt für den Milchtanker. Tritt seinen Dienst pünktlich an, überprüft das Fahrzeug, wie es die Vorschrift verlangt. Sehr gründlich prüft er. Sehr, sehr. Also man möchte nur solche Kollegen haben, nicht wahr? Und dann?
Und dann?
Sagt er, dass er nicht fahren wird. So ein hinterhältiger Hund.
Aber war was nicht in Ordnung?
Natürlich war was nicht in Ordnung. Irgendwas am Bremssystem.
Aha.
Ja, nicht, was du denkst, nichts Gefährliches.
Na, immerhin.
Ja, immerhin, klar.
Von dem willst du nur den Kopf und so.
Ach, du kapierst nichts. Nicht Andreas. Dem Obermacker von der Technik natürlich. Hat dem Mann die Prämie gestrichen, ein großes ideologisches Fass aufgemacht, wie wichtig Milchfahren ist. Dass man hinter dem Großen, dem Wichtigen, dem ganz Großen auch mal die eigenen Belange zurückstellen muss. Naja, und so weiter. Wenn er gesagt hätte, ist immer gut gegangen, die Schlamperei. Warum heute nicht? Es wäre wenigstens ehrlich gewesen. Dir schmeckt's nicht, was? Bist was Besseres gewöhnt, ja?
Na, ist schon eine komische Sache mit der Ehrlichkeit, Hubert. Bist du ehrlich, kriegst du einen drüber gezogen. Bist das nicht auch?
Du hast nicht nur das Zeug zur Nervensäge, sondern auch noch zum Hintertreppenphilosophen, wie vor 36 Jahren. Kommst du mit?
Ja.
Du, der Andreas übrigens, ist ein Ableger vom Lunkenwaller Erwin.
Aha.
Ja, ein Inoffizieller. Mit der Josephine Bitterlich. Mhm. Und jetzt weißt du auch, warum er die Parteiversammlungen immer so kurz gehalten hatte. Weil er hinterher was Besseres zu tun hatte.
Die Ehrlichkeit und Lunkenwaller Erwin. Das passt. Und Konspiration. Das passt noch besser. Mensch, hat uns das damals umgehauen, als wir erfuhren, dass Hertlings wunderlicher, ein bisschen langweiliger Altknecht Erwin 6 Jahre lang eine illegale Widerstandsgruppe in der benachbarten Stadt geleitet hatte. Eine, die der Gestapo ziemlich auf die Nerven gegangen war, wie die später aufgefundenen Akten bewiesen. Lunkenwaller Erwin brachte eine anstrengende Woche in der Stadt zu, im ehemaligen Archivkeller der Polizei, und studierte rückwirkend ein paar Jahre seines Lebens. Aus der Sicht des Todes, den er mit seiner Bauernpfiffigkeit genasführt hatte. Manchmal erzählt er uns Jungen davon, selbst immer wieder verblüfft, welch gewaltiges Aufhebens die Nazis von seiner Person gemacht hatten. Und dabei ist ihm wohl auch hin und wieder ein eisiges Kribbeln über den Rücken gelaufen, wenn er las, wie nahe sie schon an ihm dran waren. Die sowjetischen Offiziere, die das Archiv auswerteten, traktierten ihren Illegalen mit Wodka und Schwarzbrot, wollten ihn in irgendeinem zentralen Amt in der Stadt behalten, aber Erwin lehnte ab. Das war eine ungewöhnliche Zeit und in einer ungewöhnlichen Zeit muss man was Ungewöhnliches tun. Jetzt aber wird alles normal werden, vernünftig, denke ich, und da gehöre ich wieder auf mein Dorf. So gründete Lunkenwaller Erwin die erste kommunistische Parteiorganisation in der Lobedanzer Geschichte. Das brachte seine Vor- und Nachteile mit sich. Hertling, der Bauer zum Beispiel, bei dem Erwin Jahr und Tag in Lohn und Brot gestanden hatte, verspürte die Nachteile. Er hatte wohl die ganze Zeit ein bisschen von der doppelbödigen Existenz seines Altknechtes geahnt. Nicht viel, aber immerhin. Und nachdem er einmal von 2 aufmerksamen, neugierigen Herren nach dem Gesinde ausgeforscht worden war, wirtschaftete er eine Zeit lang eigenhändig und allein in der Scheune herum, bis er eines Morgens Erwin stumm auf das vollbrachte Werk hinwies. Auf den ersten Blick war in der bis unters Dach mit Stroh vollgestapelten Scheune nichts zu sehen. Aber wenn man einen bestimmten Ballen herauszog, führte plötzlich ein schmaler Gang in den knisternden Berg hinein, direkt in einen winzigen Raum in der Mitte, gerade groß genug für einen Menschen. Der Bauer und sein Knecht sahen sich lange an, und so ein Blick war in jener Zeit schon eine Menge wert. Lunkenwaller Erwin brauchte nie in der Strohkammer Zuflucht zu suchen, aber er vergaß es dem Hertling-Bauern auch nach dem Kriege nie. Auch dann noch nicht, als andere schon murrten und von Vetternwirtschaft und Korruption faselten. Bis es Hertling übertrieb. Das soll an Schweinen kam nicht zusammen. Und er verwies jedes Mal traurig, treuherzig auf die Koben, in denen ein paar Krepierer sich gegenseitig stützten, um nicht vor Schwäche umzufallen. Da schickte Lunkenwaller Erwin endlich meinen Vater, Blöcke Ernst und mich in die Scheune. Nachdem er uns genau beschrieben hatte, wo man vor dem Strohhaufen das Sesam öffne dich der Volkskontrolle zu sprechen hatte. »Mich lass dabei raus, nur ein einziges Mal«, bat er. »Ich komme mir vor, als verriete ich mich selbst.« Dann ging er in die Kneipe. Wir neu ernannten Gewissen der Arbeiter- und Bauernmacht aber marschierten mit unguten Gefühlen zum Tatort. Hertling wusste sofort, was zu erwarten stand und machte keine Schwierigkeiten. Es lebten dort tatsächlich viele Illegale zwischen den laut- und blickversperrenden Strohballen. Zwei fette Schweine, ein Schaf und diverses Federvieh. Erwin verbuchte alles ohne Aufhebens als ordnungsgemäß abgeliefert und Hertling wurde in der Zeitung gelobt. Aber so richtig konnten sie seitdem wohl nicht mehr miteinander. Der Bauer und sein ehemaliger Knecht.
Wann ist Erwin gestorben?
Vor 9. Nein, 10 Jahren. War schon mächtig tapprig. Mhm. Ging aber bis zuletzt mit nackten Füßen im ersten Schnee spazieren. Er liegt auf der anderen Seite vom Friedhof. Pastor Strohschein meinte, es sei wohl besser, wenn die Kirche zwischen ihm und Erwin stehe.
Ich habe ihm viel zu verdanken, unserem Erwin.
Tja, wer nicht? Bloß damals hat man es nicht gleich so kapiert.
Was gab's denn da schon zu kapieren? Die Sache war ziemlich einfach.
Ja, für euch. Ihr kamt aus der Stadt. Ausgebombt, was? Vater Soldat. In Fabriken, da kanntet ihr euch aus. Oh ja, aber bei uns? Ihr saht doch das Dorf mit ganz anderen Augen. Ihr habt's ja auch nie richtig verstanden.
Ach? Nein?
Ich bin hier geboren. Alle Psoch sind hier geboren, seit 1712. Waren immer arme Schlucker, aber sie haben an ihrem paar Morgen Land gehangen, wie die Klette am Schafbock. Und sie haben sich immer als Bauern gefühlt. Bauern! Auch später, als man die vielen Facharbeiter für dieses und jenes erfand. Sie sind auch nicht weggelaufen, wie andere damals. Und ich sag dir's ehrlich, Wilki, ich habe ein halbes Dutzend Schulen besucht. Hab einen Schubkasten voller Auszeichnungen zu Hause. Bin jetzt Vorsitzender und ich glaube, nicht mal ein Schlechter. Ich sag's bloß, weil du es wissen wolltest. Aber glaubst du mir, dass es für mich noch heute was anderes ist? Was Fremderes? Unpersönliches? Wenn ich 25 Kilometer entfernt zu einer Brigade auf den Schlag fahre? Als wenn's hier um das Dorf herum ist? Da ist was am Boden. Das steckt in dir. Das sollte man auch nicht ausreißen. Ich glaube, wir vergessen über all unseren großen Vorhaben, Plänen, Dimensionen, mitunter das Naheliegende. Die vielen kleinen Dinge vor unserer Haustür. Aber das begreifst du ja doch nicht, du. Was montierst du eigentlich?
Trafos.
Trafos. Na schön.
Du hast dich auch verändert, Hubert.
Das will ich hoffen.
Das ist ja der Hof von Koppenrath da drüben, was?
Ich wusste, dass du noch damit anfangen würdest. Ja, jetzt ist es unser Gerätestützpunkt.
Und Gudrun?
Irgendwo, im Hessischen. Hat einen mit einer Gärtnerei geheiratet und züchtet exotische Pflanzen im Topf für Wintergärten. Ja, das ist alles.
Verrückt, was? Das ist alles, was geblieben ist. Exotische Topfpflanzen und eine Frage nebenbei.
Ende 1944 entließen sie Vater schwer verwundet nach Hause. Uns ging's mächtig dreckig in der Bruchbude am Dorfende. Unsere Mägen knurrten lauter, als der Sturm in den Dachziegeln rütteln konnte. So kam ich zu Koppenrath. Erstens waren die Schüsseln dort ein bisschen gefüllter als zu Hause, auch wenn der alte Koppenrath vor Geiz schon krumm ging. Und zweitens war da Gudrun. Gudrun Koppenrath liefen so ziemlich alle Burschen in der Umgebung hinterher. Ich vergrößerte die Schar der Dämmelsäcke um einen weiteren und bildete mir dabei noch ein, im erotischen Vorteil zu sein. Ich durfte ja sogar eine Kammer auf Koppenraths Boden bewohnen, war also näher dran am Objekt meiner Anbetung als die anderen. Aber die Klassengegensätze, ich kann das heute mit Fug und Recht behaupten, wiesen mir schleunigst den gebührenden Platz zu. Als ich der schönen Gudrun nämlich mal beim Hühnerfüttern behilflich sein wollte, sie trug ein recht durchsichtiges Röckchen, ich erinnere mich genau, und als ich ihr dabei wohl ein wenig zu nahe kam, entpuppte sie sich als echte bodenständige Koppenrath. Sie machte nicht meine Bewegung der Abwehr, sah mich nur mit einem Blick abgrundtiefer, glasklarer Gleichgültigkeit an und sagte, »Ich lass mich doch von so einem wie dir nicht betatschen.« Das so einer war es, was mich im tiefsten Inneren traf. Meine ersten Erfahrungen in Bezug auf Klassenschranken, das möge man mir zugutehalten, gingen deshalb, wie man sieht, mehr über ein erbarmungslos gebrochenes Herz, eine wunde Seele und weniger über den politischen Verstand. Eins stand damit fest, zu denen gehörte ich nicht. Ich wollte auch nicht. Aber was interessiert das die Liebe, sagen wir besser, das dumpfe innerliche Rumoren, was ich dafür hielt. Ich erwog alles, vom Abbrennen des kompletten Hofes bis hin zum spektakulären Selbstmord zu Gudruns Füßen. Nichts von alledem kam zur Ausführung. Hauptsächlich, weil ich Abend für Abend mit bleiern, schmerzenden Knochen todmüde auf den Strohsack fiel. Auf dem Dreschboden fasen sich Staub und Schweiß in die Haut, die Enden der schweren Garben zerkratzten Arme und Oberkörper zu einer brennenden Landkarte und im Spätherbst dann starben uns vor Kälte die Finger ab, wenn wir die letzten Rüben hereinholten. Da waren Pellkartoffeln mit Zwiebelquark und Gudruns Anblick auf die Dauer nicht das rechte Äquivalent. Zumal inzwischen einer aufgetaucht sein musste, der in der Gunst eindeutig oben anrangierte. Man merkte es schon daran, dass Gudrun nach dem ewigen Abenddünnquark, ja, Koppenraths aßen den auch, da war der Geiz ein gerechter Gleichmacher, also dass sie dann ausgiebig die Zähne scheuerte, um den Zwiebelgeruch loszuwerden. Aber so oft ich ihr auch heimlich nachschlich, nie bekam ich den Kerl zu Gesicht. Bis mir viel später Lunkenweiler Erwin mal anschaulich erzählte, was für eine großartige alte Wehrkirche wir in Lobedanz hatten. Eine sichere Zuflucht, in die man sich dunnemals verkroch, wenn mal wieder die Schweden mit ihren ekligen Schwedentrinken anrückten. Oder marodierende Kaiserliche, die immerzu fremde Hühner an ihre Musketen zu binden pflegten. Deshalb hatte man die Mauern auch so dick gehalten. Selbst während der Hundstage blieb es in der Kirche kühl. So kühl, wusste Erwin zu berichten, dass zur Hochzeit von Kuhriegel der Bräutigam laut mit den Zähnen geklappert habe. Nach solchen Berichten begann ich die Kirche etwas anders zu sehen. Und eines späten Nachmittags schlich ich mich, sehen musste es ja nun wirklich keiner, durch die Tür. Es war wirklich lausig kalt, vor allem aber still. So eine Stille hatte ich noch nie erlebt. Es war schon ein seltsames Gefühl, was mich da beschleichen wollte. Vielleicht hätte ich an jenem Tag mehr begriffen von geschickt arrangierter, wohldurchdachter Wirkung großer Gottesmänner auf die Gemüter gläubiger Mitmenschen, wenn nicht dort oben, wo sonst der Chorsang neben der alten Orgel ein Geräusch aufdringlich in meine gesammelte Feierlichkeit gesprungen wäre. Etwas, was da nicht hingehört. Eine unterdrückte Mädchenstimme, die ich kannte. Der Teufel muss wohl an mein starkes Herz glauben, sonst hätte er mir's damals nicht gleich zweimal gebrochen. Ich gebe es ehrlich zu, ich schlich barfuß die Treppe hinauf, und dort lehnte sie, Gudrun, und der mit ihr etwas zu tun versuchte, was ich in solch konkreter Ausführung noch nicht mal geträumt hatte. Das war mein treuer Freund Hubert. Hintergangen von zwei Seiten, ich hatte das Gefühl, meine Seele würde durch Mutters Wringmaschine gedreht. Ich machte eine Bewegung und setzte mich irgendwohin rückwärts in die Tasten und sämtliche Register der Orgel. Es gab einen schrecklichen Misston, der die Dohlen in panischer Angst aus dem Turm jagte, eine schwarze, federstiebende, staubherabwirbelnde Wolke. Naja, und dann sah ich noch, wie sie aufsprang und davonrannte, während Hubert sich mit einfältiger Miene vorsichtig an mir vorbeidrückte. Der Vorfall hatte einige Folgen. Dass Hubert und ich mich bis zur allgemeinen Erschöpfung hauten, war nur die eine. Gudrun, die Ertappte, versuchte sich weit heimtückischer und hinterlistiger. Sie lag ihrer Familie in den Ohren, man möge mich lüsternes Faultier endlich rausschmeißen. Ich würde sie dauernd belauern. Sogar in der Kirche hätte ich sie erschreckt, als sie gerade die Gesangbücher für den Sonntag bereitlegte. Aber der alte Koppenrat kannte wohl seine Tochter. Außerdem kalkulierte er wie immer schlau und weitsichtig. Inzwischen arbeitete mein Vater auf der neu eingerichteten MAS. Er hatte was zu sagen, wenn es um einen Traktor ging oder auch um Düngemittel. Na, und so haute mir der Bauer nur eine runter und behielt mich. Da ich mich nun auch zunächst mit mehr Fleiß als Nutzen an den marxistischen Klassikern versuchte, erkannte ich bald, dass meine Liebe sowieso sozial unmöglich gewesen wäre. Mit Hubert versöhnte ich mich widerstrebend, mich der objektiven Notwendigkeit beugend, denn er war, so stand zu lesen, ein Kleinbauernsohn, ein entfernter Verwandter des Proletariats, also auch mein Verbündeter. Ja, so einfach war das damals mitunter und so kompliziert.
Mir ist jetzt nach dem Klaren. Sag mal, gibt's eigentlich noch Hartmanns Schenke?
Selbstverständlich. Du denkst wohl, wir gehörten zu denen, die sich klotzige Kulturhäuser zulegten und im Umkreis von 50 Kilometern vorsichtshalber alle Kneipen zumachten. Nicht mehr kulturvoll genug. Nee. Du, ich will nicht erst eine Tagesreise machen, um mein Bier zu trinken.
Hast nicht nur Freunde gehabt in den letzten Jahren, was?
Freunde? Wenn du solche meinst, die dich loben, die dir dauernd auf die Schulter klopfen, an denen hat's tatsächlich manchmal gefehlt. Wir haben uns nie die Schuhe angezogen, die uns nicht passten. Ich habe immer Wert gelegt auf das Menschliche, verstehst du? Ist auch so ein Erbstück von Lunkenwaller Erwin. Man muss sich kennen, wenn man miteinander arbeitet. Ein Rat über den Gartenzaun ist oft mehr wert als eine ganze Kooperationssitzung, wo jeder nur sein eigenes Süppchen kocht. Wir haben natürlich auch Federn gelassen, kennst mich doch.
Junge, du kannst reden halten.
Aber eines, glaube ich, haben wir geschafft. Dass sich jeder ein bisschen verantwortlich fühlt. Für seinen Kram, für den des anderen. Na und was ist denn das anderes als Verantwortung fürs Ganze?
Und ich habe damals versucht, dir mühselig Lenin und die ganze Bauernfrage nahezubringen. Nicht kapiert hast du. Ach was, der ganzen leninischen Theorie ins Gesicht geschlagen. Verraten hast du deine Verbündeten.
Also dann, in 2 Stunden bei Hartmann. Ich muss mich jetzt beeilen, sonst ist meine ganze schöne Wut hin. Ach so, Gudrun hat sich übrigens noch mal gemeldet, hat mir ein großes Paket geschickt mit vielen schönen, abgetragenen, geflickten Arbeitssachen. Ja. Ihr könnt sowas doch sicher bei euch in der Zone gut gebrauchen. Bei uns schmeißt man's ja weg. Siehst du? Das war dann meine Erniedrigung. Mit langjähriger Verspätung. In der Vollversammlung habe ich die Klamotten auf den Tisch gepackt und dabei die ganze Geschichte erzählt, von der Kirche an. Anschließend haben wir 2 wirklich imponierende Vogelscheuchen eingekleidet. Na, bis dann!
Da ging er nun wie immer die Straße entlang. Gleich wird er einem den Kopf zurechtrücken. Und eben hatten wir noch ein kleines Stück gemeinsame Vergangenheit abgeschritten. Irrtum. Es ist eben nicht alles lange her. Weit weg. Längst überholt. Bewältigt. Vergessen. Man braucht die Erinnerung.
Jetzt macht er ihn gleich zur Sau.
Was?
Er hat dir's doch erzählt vorhin. Ich hab's zufällig gehört.
Ach, du bist Andreas.
Mhm.
Ich hab deinen Vater gut gekannt.
Mein Vater haben viele gekannt. Und jeder beruft sich heute auf ihn. Was meinst du, hätte er getan an meiner Stelle?
Schwer zu sagen. Meist kam er mit was raus, was man am wenigsten erwartete. Sagen wir, er hätte den technischen Leiter oder den Kfz-Meister verdroschen. Und wäre dann gefahren.
Du scheinst ihn wirklich gut gekannt zu haben. Die Sache hat nur einen Haken. Er hat nie einen verdroschen.
Da weißt du nicht alles. Einmal sogar fünf. An einem einzigen Tag.
Als Koppenrad herausbekam, dass ich in die Partei eingetreten war, erkundigte er sich grämlich, warum er eine solche Schlange an seinem Busen nähren müsse. Außerdem hatte ich gerade beim Wurstkochen zwei Würste mit dem Messer angestochen, um mit ihrem Inhalt die Wurstsuppe ein wenig anzureichern. Es galt nämlich das ungeschriebene Gesetz, dass jeder Dorfbewohner, ohne Ansehen der Person, sich ein Krüglein der nahrhaften Brühe holen durfte. Und es gab inzwischen viele Bedürftige in Lobetanz. Natürlich hatte ich es als selbstverständliche demokratische Pflicht aufgefasst, sie eindringlich auf die Wurstsuppentradition hinzuweisen. Ich glaube, schon das hätten mir die Koppenrads nie vergeben. Aber sie fanden keinen stichhaltigen Grund, mich loszuwerden. Auch noch nicht, als ich gemeinsam mit Hubert Psoch einen Kriminalfall aufdeckte. In einer stürmischen Nacht war nämlich in Koppenrads Stall eingebrochen worden. Ich muss zugeben, dass die Diebe ihr Handwerk verstanden. Ich hörte nichts. Auch die beiden Hofhunde Prinz und Nebukadnezar hörten nichts, obwohl sie zu diesem Zweck fest angestellt waren. Deshalb war es doppelt erstaunlich, dass Koppenrad, zwei seiner Söhne und ein alter Freund etwas vernommen und die Einbrecher sogar überrascht hatten. Fast. Sie flohen, so hieß es später im Protokoll, unter Mitnahme zweier geschlachteter Läuferschweine. Etwas Blut und ein Vorderbein hatten sie liegen gelassen. Da flüsterte mir der wiedergewonnene Freund Hubert, der natürlich Gudrun an einen anderen verloren hatte, dass es in jener Nacht auch in Koppenrads alter Futterkammer mit gewaltigen Rumoren umgegangen sei. In einem günstigen Augenblick inspizierten wir die verdächtige Örtlichkeit und siehe da, hinter einem alten Schrank stand ein zweiter und der voller frischer, knackiger Würste. Hubert, der sofort die Weiterungen ahnte, bekam einen gewaltigen Schreck und wollte mit nichts mehr zu tun haben. Ich nahm zwei Würste als Beweisstücke und alarmierte Lunkenwaller Erwin. Aber es war wie verhext. Als die Polizei kam, fand sie nur noch einen Schrank, aber weit und breit keinen Wurstzipfel. Es roch nicht mal danach, denn irgendwer hatte in der Nähe zufällig Diesel verplempert. Die Sache ging aus wie das Hornberger Schießen. Und Hubert war für mich lange nicht mehr zu sprechen. Eins aber stand fest. Bei Koppenrad war meines Bleibens nun nicht länger. Ich sperrte nachts vorsichtshalber meine Kammer zu und legte einen Schraubenschlüssel neben die Matratze. Am Monatsende kündigte ich und fühlte mich fortan bei der MAS wesentlich wohler. Es kam der Tag, an dem ich in die Stadt eingeladen wurde zur Kreisleitung. Festliche Übergabe des Parteidokumentes. Ich schlief zwei Nächte auf den Bügelfalten meiner Hose und zog mein bestes Hemd an. Naja, auf meinem Fahrrad machte ich mich dann auf den Rückweg. Es wurde früh dunkel an dem Tag. 2 Kilometer vor dem Ort, bei den 3 Weiden, wo mal ein besoffener Müller mit seiner Kutsche im Sumpf versunken sein soll, erwarteten sie mich. Gegen die 5 hatte ich keine Chance. Es war auch, das schoss mir durch den Kopf, als ich zum ersten Mal zu Boden ging, es war keine gewöhnliche Tanzbodenrauferei. Das war eine kalt geplante Abrechnung. Ohne Erbarmen. Ich weiß nicht, wie ich es überstanden habe. Jedenfalls schnürte mich irgendwann ein heulender Hubert Psoch vom Pfahl des Ortseingangsschildes los. Auf einem Wagen fuhren sie mich in die Stadt. Ich empfand nichts. Nicht einmal Wut. Ich nannte auch keinen Namen. Das wollte ich mit ihnen selbst abmachen. Aber da kam mir Lunkenwaller Erwin zuvor. Am nächsten Tag stampfte er von Hof zu Hof. Es war ja kein Kunststück, auf die 5 zu kommen. Er griff sich einen nach dem anderen und verdrosch sie mit seinen harten Knechtpfoten, bis sie um Gnade wimmerten. Das habe ich ihm nie vergessen.
Und die fünf?
Drei kennst du.
Ja?
Nee, ich nenne keine Namen. Vielleicht treffe ich sie dann bei Hartmann.
Du bist ein komischer Kauz. Redest über sowas, als liest du aus einem Geschichtsbuch vor. Und ich sitze herum und mache mir einen dicken Kopf wegen neulich.
War doch eine richtige Entscheidung, oder?
Richtig. Ja, es war eine halbe Entscheidung. Es war Dummheit von mir, weiter nichts. Keine Konsequenz dahinter. Ich bin nicht gefahren, okay. Aber ein anderer. Und ich habe den Kumpel nicht zurückgehalten. Und warum bin ich eigentlich nicht vorher selbst in die Grube gekrochen unter dem Wagen? Aber den großen Max machen. Ich kann das nicht verantworten.
Ja, so ist das manchmal. Man sucht sich und entdeckt andere. Man sieht in sich hinein und spielt plötzlich die viel, viel kleinere Rolle. Ich glaube, die Erinnerung erzieht ein bisschen auch zur Bescheidenheit. Wir haben noch lange in Hartmanns Schenke gesessen. Dann gegen Abend bin ich zurückgelaufen. Nein, ich wollte keinen dabei haben. Am Dorfeingang an der dichten Hecke bin ich stehen geblieben. Direkt neben dem verdammten Schlagloch. Und habe einen langen Hals gemacht.
Ich wusste es. Schlechte Erfahrungen scheinen bei dir nichts auszurichten. Geht's dir gut?
Ich weiß noch nicht. War ein bisschen viel auf einmal. Fast eine ganze Jugend. Fast der komplette Anfang meines Lebens.
Klingt fast, als würdest du heute manches anders machen.
Kann schon sein. Zum Beispiel würde ich nicht mehr hier durch die Hecke spähen, sondern einfach reinkommen.
Manchmal habe ich sehr darauf gewartet.
Ja.
Ja.
Dann mach's gut, Hexe.
Mach's gut.
Ja. Ich bin also über meine Vergangenheit gestolpert. Naja, der Arm. Wird schon werden. Bloß eins kann ich nicht verstehen. Will ich auch gar nicht verstehen. Seit heute Morgen sind die verdammten Warzen an meiner Hand weg. Und die hatte ich schon, als ich noch in Lobetanz war.
Gehen und Kommen. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Rolf Gummlich. Es sprachen Günter Naumann, Peter Bause, Peter Reusse, Joachim Kaps und Brigitte Krause. Schnitt Günter Werk, Ton Gisela Kuschnierz, Regieassistenz Irene Fischer, Regie Ingo Langberg.
Gesendet wurde es am 5. Mai 1982 im Berliner Rundfunk. Der Autor Rolf Gummlich war übrigens von 1954 bis 1989 festangestellter Autor beim Rundfunk der DDR. Nach der Wiedervereinigung wechselte er vollständig zum Fernsehen. Sein Spezialgebiet waren dann Arztserien wie Für alle Fälle Stefanie bei Sat.1. Und damit sind wir am Ende bei Aus den Archiven für heute. Nächste Woche hören Sie hier eine neue Folge der Kriminalhörspielreihe von Rias Berlin. Es geschah in Berlin. Hier kommen gleich die Nachrichten und dann Studio 9 mit dem Wichtigsten aus Politik und Kultur. Ich bin Margarete Wohlein und sage Tschüss.